Willkommen zurück bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Ich und der Esel, würde man sagen, weil ich habe nur da neulich mal darauf hingewiesen, dass man eigentlich immer erst den anderen vorstellt und dann sich selbst. Dennoch mache ich so wie immer. Ich bin Martin und an meiner Seite ist wieder Konstantin. Grüße dich.
Hallo, grüße dich. Ja, finde ich auch in Ordnung so. Also, du hast ja hier auch eine wichtige, fast schon gastgebermäßige Funktion, von daher finde ich das alles so.
Ja, und wir switchen ja jede Woche mit der Anmoderation und von daher ist es ja auch okay, wenn du dich als erstes nennst und ich mich als erstes nennst, dann sind wir ja quasi quitt.
Ja, stimmt. Ich nenne aber immer dich zuerst. Nein, Quatsch.
So, die aktuelle Folge heißt Gegen die Zeit. Ist dir aufgefallen, dass keine Anna und keine Clara in dieser Folge vorkommt?
Nicht aktiv aufgefallen, aber es ist natürlich aufgefallen, dass das eine ganz spezielle Folge ist. Ja. Das ist ja, also du sagst ja manchmal, es gibt so Folgen, das sind so Zwischenfolgen, wo ein Konflikt nicht zu einer Lösung gebracht wird, wo ein Konflikt nicht vorangetrieben wird, sondern er bleibt irgendwie so wabernd aufrecht. Und wenn es, sage ich jetzt mal, eine so von diesen Zwischenfolgen gibt, wo keiner der Konflikte mehr behandelt werden, nichts Neues kommt, nichts gelöst wird, dann ist es ja diese.
Ja, genau. Also die findet sehr für sich genommen statt. Die ist halt auch sehr gerafft. Es ist schwer, die zu beschreiben, weil man eben nicht so klare Szenenwechsel hat. Ganz oft gehen die Szenen ineinander über. Und wir gehen von einem Raum in den nächsten, wo dann die nächste Sache stattfindet, dann zurück in den ersten Raum. Findet ja auch so ganz kompakt in der zeitlichen Ebene statt. Das ist wahrscheinlich alles so im Verlauf von einem Tag alles passiert, fast in Echtzeit vielleicht sogar. Ja, durchaus ein cooles Experiment, so als Episode. Und ja, genau, die Story um Hatzfeld und Lisa so ein ganz bisschen, aber sonst gab es von den klassischen Debatten und Stories, die uns jetzt diese Staffel über begleitet haben, nicht so viel Weiterentwicklung, würde ich auch sagen.
Ich finde ja, es ist die, also die Folge wurde ja dann 2016, glaube ich, ausgestrahlt. Ja, genau, ja. 2016 oder Anfang 2017 war das. Ich finde halt, also es geht ja um eine Krankheit, um eine Art Virus, das sich verbreitet. Und es ist ja im Prinzip die visionärste Folge, muss man sagen, die es gibt, weil es ja etwas vorwegnimmt, was kurz danach wirklich passiert ist, diese Corona-Pandemie. Also wir haben auch plötzlich in der Folge ja, dass ein paar Leute mit Masken rumlaufen müssen, um sich selber zu schützen. Wir haben Ausgangssperren und wir haben eigentlich das Ganze, gibt es das Wort Panoptikum dafür oder sowas? Ich weiß nicht. Also sozusagen, wir haben alle Ebenen von dem, wie der Umgang mit dieser Pandemie ist. Insofern, also sozusagen von denen, die es nicht wahrhaben wollen, von denen, die davon besonders betroffen sind, auch die Diskussion um die Triage, die es ja manchmal gab, wen behandeln wir eigentlich zuerst, wenn es knapp wird und so. Da werden eigentlich, ist das die krasseste Folge, finde ich, die es gibt, weil sie wirklich viel vorwegnimmt von dem, was wir später in Real erlebt haben. Und es ist gleichzeitig die Folge, die ich auf keinen Fall nochmal gucken würde. Weil es einfach mein Wohlfühlerlebnis Dr. Kleist ist weg. Das gibt es ja nicht.
Ja. Also, also es hat schon Erinnerungen wiedergebracht. Also ich muss schon sagen, dass manche der Patienten sehr verständnisvoll waren. Also wie sie da wirklich den ganzen Tag im Wartezimmer warten, weil da irgendein Amt entschieden hat, da wird jetzt die Praxis dicht gemacht und keiner kommt rein, keiner kommt raus. Das haben wir natürlich in der Corona-Zeit ganz anders erlebt. Vielleicht nicht gleich am Anfang, aber zumindest so nach ein paar Wochen war es ja dann schon so, dass einige gesagt haben, mich geht das alles nichts mehr an. Genau, und dazwischen hatte ich durchaus auch einmal so diesen, also ich meine, das ist natürlich schon kurios, wenn man so darüber nachdenkt, dass es jetzt eigentlich auch schon wieder 4 Jahre her ist, dass es so diese totale Ungewissheit war, dass Corona angefangen hat und man wirklich so dachte, okay, jetzt geht hier irgendwie eine Pandemie los und irgendein Virus geht um und die Restaurants schließen und dass die Kinos schließen und alles schließt und man darf eigentlich nur noch zu Hause bleiben und man muss sich die Hände waschen und so. Da diese Unsicherheit war ja nicht die ganze Zeit über, sondern die Unsicherheit war ja vor allem am Anfang in den ersten paar Wochen. Und da habe ich schon mich dran erinnert und dachte, wie verrückt das eigentlich war. Also, dass man das so miterlebt hat. Denn so ähnlich wie die das jetzt hier miterleben, ja, war es eben über Wochen.
Genau, also es war ein totaler Zeitraffer, in dem das so gezeigt wurde. Und ja, was mich jetzt bei dieser Folge natürlich dann so ein bisschen interessieren würde, vielleicht besprechen wir es aber wirklich so im Laufe, ob es dann doch so Charaktere gibt, die einem dann doch so mehr auffallen, die einem wichtiger sind, die man mehr mag oder sonst irgendwas. Also ob man trotzdem eine Verbindung zu denen entwickelt. Mir ging es jetzt nicht so, aber vielleicht ging es dir so.
Wir können es mal untersuchen.
Und wir können es ja dann, wenn wir in die Folge einsteigen, mal genauer schauen.
Wir starten mit dem Bild ja, so von so einer Autofahrt eines uns noch unbekannten Mannes. Der hustet ganz schrecklich und schwitzt und schwächelt. Und zwischendurch sehen wir in Eisenach die Kinder so im Brunnen planschen und Eis holen. Und dann macht dieses Auto von dem uns unbekannten Mann eine Vollbremsung, als ein Kind auf die Straße läuft und das Eis, das es in der Hand hat, geht zu Boden. Und Peewee kommt vorbei und gibt ihm ein neues Eis. Peewee hat auch Anke dabei. Die muss packen, immer noch, obwohl ihr Flieger heute um 4 Uhr geht. Also da ist sie ganz schön kurzfristig dran mit einem Flug nach Singapur. Da kann man schon mal so ein paar Stunden vorher anfangen zu packen. Aber hier das erste Beispiel dafür, wie die Szenen ineinander übergehen. Also so diese Autofahrt, die dann später sozusagen noch wichtig wird. Dann dieses Kind, was nicht weiter wichtig wird. Aber dann kommen Peewee und Anke dazu und dann geht sofort in das Gespräch von Peewee und Anke, die dann eben auch ihre Storyline haben in dieser Folge.
Es ist ja auch lustig, im Normalfall haben wir es ja so, dass dass eine Person es irgendwie schwächelt, kränkelt, baut vielleicht fast einen Unfall oder baut einen Unfall oder es passiert ihr was und dann und dann, weiß ich nicht, kommt noch irgendein Verwandter und schreit, was machst du da? Und dann heißt es, okay, komm, Praxis Dr. Kleist ist um die Ecke, lass da hingehen. Und hier ist ja das Lustige, dass der so schwächelt und kränkelt, eigentlich für die Gefahrensituation, die entsteht, überhaupt nichts kann. Also da rennt ihm einfach so ein Kind vor die Straße. Und man könnte ja denken, eigentlich wird jetzt das Kind das große Thema, weil das weiß ich nicht, vielleicht irgendeine Sehschwäche hat oder irgendwie, keine Ahnung, da gibt es
Ja.
ja mehrere Kombinationen. Und stattdessen geht es um das Kind halt wirklich gar nicht mehr, ne?
Ja, ich finde die Darstellung dieses Kindes etwas lustig, weil es geht so auf die Straße, dann bremst er so voll dramatisch und dann stehen sie so wie in einem Freeze-Frame, so 5, 7 Sekunden stehen sie so und gucken sich an und dann lässt das Kind das Eis fallen.
Stimmt.
Es ist irgendwie alles so ein bisschen
Und man muss auch
karikaturesk.
darauf achten, wie nah das Kind steht. Das sind 20 Zentimeter oder sowas, ne?
Ja, da hat er offenbar einen Bremsassistenten.
Ja.
In der Praxis ist es auch heiß und Nora ist am Telefon. In einer Stunde kommt jemand und repariert die Klimaanlage. Und dann kommt eine Patientin von Lisa herein, Frau Eckhardt, und die hat ihren Sohn Dennis mitgebracht, weil der hustet und aus der Schule abgeholt werden musste. Und deswegen soll Dennis doch nochmal zu Christian Kleist rein. Und Frau Eckhardt erzählt, oder man sieht es ja auch, dass sie so in den letzten, sie sagt, im Endspurt der Schwangerschaft ist und der Husten von Dennis, der ist erst seit heute und dann bringt ein Wasserlieferant Getränke, aber nur noch zwei Kästen oder so, diese zwei, was ist das, so Zylinder Wasser wegen einem Lieferengpass. Also hier vielleicht noch die kritische Anmerkung von, weiß ich nicht, Erderwärmung oder so, dass die Sommer immer so heiß sind, dass jetzt sogar schon das Trinkwasser knapp wird. Und bevor die Szene endet, sehen wir noch einen älteren Patienten, der ohne Termin kommt mit Beschwerden wie Übelkeit und Husten. Dann Inge und Bernd sind ja seit der letzten Folge wieder da und packen jetzt aus. Und Inge hat einen cleveren Trick benutzt. Inge hat sich nämlich viele der Souvenirs, die sie unterwegs gekauft hat, per Post schicken lassen oder selbst per Post geschickt. Darum kommen jetzt hier einige Kissenbezüge aus einem Basar aus dem Ausland an. Und auch Inge ist schrecklich am Husten, hat ja auch in der letzten Folge schon angefangen zu husten. Und Bernd ist ganz besorgt, aber Inge meint, das ist alles ausgeheilt. Wenn sie jedes Mal in die Praxis gehen würden, wenn Bernd besorgt ist, dann könnten wir ja da einziehen. Und Bernd sagt, er ist eben vorsichtig, aber Inge meint, Unkraut vergeht nicht. Und unheilvoll fällt der Blick der Kamera noch auf den Paketeberg mit ganz viel Post. Also die Päckchen werden ja schon so ein bisschen in den Vordergrund gespielt.
Wir können natürlich jetzt irgendwie daraus schließen, dass die beiden schon zusammen wohnen, ne? Oder ist das, würdest du
Ja.
sagen, nee, also es sieht für mich jetzt nicht danach aus, als ob eine von den beiden Gast ist in der Wohnung.
Ja,
Also
das
generell
stimmt.
bekommt er deine letzte Hoffnung, bevor du Amok läufst, bekommt er hier, die bekommt er in dieser Folge generell einen gehörigen Dämpfer.
Ja, das stimmt. Ich werde dazu nachher noch was sagen.
Okay.
Ja, weil jetzt wäre es noch zu früh.
Ja, das stimmt, wir wollen nichts vorwegnehmen.
Dennis wird untersucht, der Junge, und hatte kaum solche Symptome in den letzten Jahren. Irgendwie kommt zur Sprache, dass er wohl vor einiger Zeit schon mal eine schwerere Krankheit hatte. Pseudokrupp oder sowas. Habe ich jetzt aber nicht nachgeschlagen. Es tut mir leid, aber manchmal ist es einfach so, die Serie ist manchmal so dazu übergegangen, völliges Fachchinesisch zu sprechen, dass ich auch manchmal einfach Sachen nicht nachschlage, wenn sie mir nicht wichtig erscheinen. Und ja, müssen wir jetzt einfach so akzeptieren. Er hatte irgendwann eine schlimme Krankheit, die aber überstanden ist. Und das hatte offenbar damit zu tun, dass der Mann geraucht hat, also sein Vater geraucht hat. Der hat aber dann aufgehört und danach ging es Dennis besser. Und Christa meint, das schwüle Wetter würde vielleicht jetzt begünstigen, dass diese Symptome noch ein bisschen zurückkommen. Aber Fieber hat er nicht. Und erstmal wird das Inhalieren von Kochsalz empfohlen. Unser Autofahrer ist immer noch am Husten und jetzt sehen wir, was er macht. Er ist nämlich Paketbote und hier auch immer wieder ein Blick der Kamera auf die hawaiianische Tänzerin, die er so am Rückspiegel hängen hat. Also so eine kleine Figur, die so, ja, so eine Bauchtänzerin, vielleicht ist es auch eine brasilianische Bauchtänzerin, abbildet. Und da habe ich auch zwischenzeitlich dran gedacht, dass es irgendwie damit zu tun haben soll, dass er vielleicht irgendeine Tropenkrankheit eingeschleppt hat oder so. Aber das hatte dann damit, glaube ich, gar nichts weiter auf sich. In jedem Fall hustet er jedenfalls weiter und schwächelt und setzt sich dann an die Seite der Straße. Ich glaube, direkt vor der Praxis ist das dann hier schon. Und ja, der Schauspieler hat generell wenig Text. Der hat eigentlich immer nur Husten.
Stimmt. Er hat ja fast die Hauptrolle hier und ist ja auch wirklich wesentlich für die ganze Handlung, aber
Ja, wenn er kommuniziert, dann per Zettel.
dann ja, genau.
Drinnen in der Praxis nimmt Nora noch mehr Patienten an mit Husten und Übelkeit und Lisa hilft auch mit und guckt sich das mal an. Und Bernd und Inge betreten die Praxis. Inge geht's gar nicht gut, meint Bernd. Bernd, können wir gleich mal zu Christian, sagt er mit einem vollen Wartezimmer von 30 Patienten oder so. Also Vitamin B wie Bernd ist hier wirklich groß geschrieben. Ja, und Inge sagt zu Christian dann, es ist gerade eben erst viel schlimmer geworden. Nora informiert Christian, dass draußen viele Patienten ähnliche Symptome haben und dieser setzt sich schon mal eine Maske auf und fängt an, die Leute im Wartezimmer zu untersuchen. Die Patienten mit anderen Symptomen werden isoliert und eine Patientin ist hier ganz komisch, die heißt, glaube ich, Schulz oder so, die meint dann zu Lisa, sie will Christian und sie will nicht, dass sie, also Lisa, sie untersucht, weil sie ist ja nur Gynäkologin oder so. Es gibt dann so einen kurzen
Ja.
Stressmoment. Und Lisa meint, wir machen alle dieselbe Ausbildung. Aber die war noch im weiteren Verlauf der Episode öfter mal noch so ein bisschen aggro.
Ja, stimmt. Wir haben es, also ich würde sagen, sozusagen, jetzt haben wir schon so diese erste Eskalationsstufe erreicht, ne? Also, dass plötzlich so das Wartezimmer schon zum Praxiszimmer wird, weil es nicht anders geht und
Ja.
dass auch dieses Abstriche nehmen und die Masken und sowas, also jetzt haben wir es damit zu tun. Ich finde ja generell diese Ableitung, Klimaanlage funktioniert nicht und irgendwie ist das ja alles in ein anderes Kameralicht hier getaucht, finde ich, ist gut gemacht. Also ich finde, dass dieses Gefühl, das ist alles zu heiß, das ist alles zu viel, irgendwie der ganze Vorgang schwitzt,
Ja.
das ist, finde ich, gut in Szene gesetzt.
Genau, also die Stresssituation wird noch davon verstärkt, dass es eben auch viel zu heiß ist und auch nur knappes Trinkwasser da ist.
Genau.
Ja. Drinnen hat Inge 39,5, also Inge hat Fieber und Christian hört Inge ab und fragt Inge, seit wann rasselt das denn so? Und Inge meint irgendwie sowas wie, ach, das ist die ganze Zeit schon oder so. Das hätte sie vielleicht mal untersuchen lassen sollen. Und Christian ruft Nora, er braucht ein großes Labor und Dr. Hatzfeld soll auch kommen. Vor der Praxis sitzt immer noch der Postbote hustend auf der Treppe und ein heiratendes Paar kommt vorgefahren. Also tatsächlich, ja, sollen sie am selben Tag heiraten, sind schon komplett in ihrer Garderobe, sie im weißen Kleid und er im so schwarzem Anzug und sie haben ein Auto, was geschmückt ist mit Blumen. Und die Braut braucht aber noch eine Migränespritze und betritt das Praxisgebäude.
Der große Fehler, wie sich später herausstellen wird,
Ja.
oder zumindest zwischendurch, ja.
Ja, und sie sagt ja, glaube ich, hier auch sowas wie, es geht ganz schnell oder sowas, ich brauche nur eine Migränespritze. Und ich glaube, am Ende macht sie es ihm so ein bisschen zum Vorwurf, warum sie überhaupt dahin gegangen ist oder sowas. Ist ein bisschen. Dieses Paar ist extrem seltsam. Ich werde darauf noch so zwei, dreimal zu sprechen kommen. Aber die haben wirklich die komischsten Szenen. Also so im Umgang miteinander vor allem, aber auch im Umgang mit anderen. Und dann irgendwie auch so, ja, die haben auch einen ganz eigentümlichen Look irgendwie. Naja, wir werden das noch besprechen. Übrigens die Schauspielerin Caroline Frier, die Schwester von Annette Frier.
Ah, ach so,
Ja.
oh, das wusste ich nicht. Naja, wir haben es bei denen, finde ich halt, weil ich jetzt so mit meinem Corona-Vergleich-Beispiel da komme. Bei dem Vergleich, also die stehen für mich halt für die gesellschaftliche Gruppe, denen klar ist, sozusagen, wir sind davon eigentlich nicht betroffen und wir wollen damit auch nichts mehr zu tun haben und wir wollen davon auch nicht belastet werden. Was in diesem Fall, ich sage nicht, dass es in ihrem Fall jetzt nicht nachvollziehbar ist, dass sie sozusagen an einem Hochzeitstag und sowas, aber ich finde, manche Sachen kann man ganz gut für bestimmte Gruppen, die es dann später in der Pandemie gab, sehen und die haben halt auch ihre Rolle.
Hatzfeld kommt dann zur Untersuchung von Inge dazu, das Röntgenbild zu helfen, rauszufinden, was mit ihr los ist. Inge will keine Sonderbehandlung, aber Bernd sagt, doch, genau die wollen wir.
Parallel zu dem, wie es in der Praxis eskaliert, muss man ja sagen, eskaliert Bernd auch mit seinen Sonderwünschen. Und hier hat er schon, muss man sagen, ein ganz großes Feuer gelegt, dass er jetzt auf einmal echt den Satz, wir wollen eine Sonderbehandlung, so offen ausspricht. Ist schon absurd. Man muss ja auch überlegen, er ist ja erkennbar wohl nicht mehr Bürgermeister. Also
Ja.
ist ja kurz danach, wirst du ja gleich noch besprechen, aber sozusagen, dass jemand, dass ein Bürgermeister plötzlich so klar macht, wir werden bevorzugt aus Gründen, die er selber aber nicht benennen könnte. Das Einzige, was man da ihm natürlich noch zugute halten kann, ist, dass er, glaube ich, eigentlich gar nicht der Meinung ist, es ist eine Sonderbehandlung, sondern es ist eine besonders schwere Erkrankung. Er weiß halt
Ja.
nicht, was sonst noch so ist, ne?
Das ist natürlich dann am Ende auch sozusagen das, was seinen Ruf so ein bisschen rettet, weil Inge ja tatsächlich der schwerste Fall ist, oder einer von zwei wahrscheinlich.
Genau.
Aber dennoch natürlich, sie haben sozusagen auf den ersten Blick die gleichen Symptome wie die 30 anderen Patienten, aber er kommt rein und sagt, er sieht die 30 anderen Patienten im Wartezimmer und sagt dann zu Noah, können wir mal schnell zu Christian? So, also es ist halt schon ein Bernd Spengler, wie er im Buche steht eigentlich.
Ja.
Ja.
Irgendwann vergeben wir nochmal den Spengler der Woche oder sowas. Dann wird der Diamond abgelöst. Aber nein.
Ja, vielleicht in einer anderen Serie. Vielleicht in einer anderen Serie,
Stimmt.
wenn wir mal eine
Oh,
andere,
ja.
dann vergeben wir den, weiß nicht, irgendein Akronym oder so mit B und S, also für
Ah,
Bernd
ja.
Spengler und dann vielleicht den BS Spengler oder so.
Den bescheuertsten Satz.
Ja, der Bullshit Spengler oder so.
Oder so, genau.
Christian fragt Bernd, ob er noch Kontakte ins Gesundheitsamt hat. Er braucht einen zuverlässigen Beamten, der keine Angst hat, Entscheidungen zu treffen. Und Bernd will einen anrufen. Oberste Priorität, sagt Christian, hat, dass er keine Panik auslösen soll. Ja, also auf jeden Fall ruft Bernd einen Beamten an, der sich traut, Entscheidungen zu treffen. Der Teil wird sich bewahrheiten.
Er ist erfüllt, ja.
Genau, und die Braut kommt herein, die heißt Jessica und braucht also eine Spritze. Christian vertröstet sie, sagt, sie sehen ja, was hier los ist. Sie muss kurz warten. Dann sind wir kurz bei Peewee, der untersucht mittlerweile den Postboten, der auch Ausschlag am ganzen Körper hat. Und Christian kommt rein und gibt Peewee eine Maske. Nicht eine FFP2-Maske, wir wissen ja mittlerweile, sondern war so eine OP-Maske in Grün. Und übrigens gibt es später noch witzige Szenen, wie Leute sich die Maske falsch aufsetzen. Da haben wir ja mittlerweile auch viel gelernt, aber dazu später mehr. Ja, Christian macht zahlreiche Untersuchungen mit dem Postboten, eine Blutabnahme. Und dann sollen wir über ein Laborergebnis dann bald schon wissen, was es mit diesen Beschwerden auf sich hat. Der Bräutigam ist draußen vor der Praxis am Handy mit seiner Braut. Die meint, es dauert lange. Norbert heißt der Bräutigam, fragt, und was ist mit unserer Hochzeit? Ja, was soll damit sein, sagt sie. Ja, du kriegst doch sonst auch immer, was du willst. Frage mich wirklich, also ich, ja, nein. Jessica sagt, ja, die anderen hier, also das Wartezimmer ist voll und die anderen hier, die sind wirklich krank. Und Norbert sagt, das bist du doch auch. Und sie sagt, ich muss jetzt Schluss machen und legt auf.
Und beendet die Beziehung.
Das ist die erste komische, der komische Gesprächssituation irgendwie, wie er ihr so sagt, du kriegst doch sonst auch immer alles, was du willst. Also das scheint ja auch so ein bisschen so eine Sache zu sein, die er auf sich selbst anwendet oder so.
Ja, es ist so, man hat das Gefühl, dass was so klischeehaft in Beziehung, was in Ehen dann nach 20 Jahren so eintritt, dieser Zynismus und diese versteckten Breitseiten, da hat man das Gefühl, davor wird hier schon, die gehen hier schon am Hochzeitstag los.
Ja. Weil sie ja auch immer so ein bisschen geißenmäßig so sagt, Norbert, so wenn er. Wenn,
ja, stimmt. Ja.
Christian fasst nochmal mit den anderen zusammen, was die Symptome sind. Es ist also Atembeschwerden, Übelkeit, Schwindel, Hautreizungen, kein Fieber, außer bei Inge. Aber definitiv besteht hier ein Zusammenhang. Lisa vermutet, es könnte eine Vergiftung sein, wenn es jetzt kein Virus ist. Und Christian meint, er informiert das Gesundheitsamt, ruft an und wir hören einen Herrn Gerke, den hören wir nie, wir hören immer nur die Reaktion der Leute, die mit ihm telefonieren. Und Herr Gerke vom Gesundheitsamt informiert wiederum Christian im Telefonat, dass sie die Praxis abriegeln lassen, unter Quarantäne stellen lassen und dass dauerhaft zwei Beamte vor die Tür gestellt werden. Und Dr. Hatzfeld kommt herein und berichtet, Inge hat eine Pneumonie, muss ganz schnell ins Krankenhaus. Und Christian meint, da müssen wir uns beeilen, sie sofort für den Transport fertig machen, bevor die Praxis abgeriegelt wird. Draußen bei Norbert fährt denn schon die Polizei vor. Aber die Eisenacher Polizei, wir kennen sie ja seit Staffel 1 in Form von Remanka, die ist immer so ein bisschen leger. Und deswegen stellt sich ein Polizist da so vor die Praxis, die abgeriegelt werden soll. Und der andere Polizist ruft, Thomas, wo sind denn die Wasserflaschen? Und Thomas, unser Polizist, geht weg von seinem Posten und zeigt ihm, wo die Wasserflaschen sind. Wir hören noch im Off den Satz, na hier, im Kofferraum oder so. Also diesen Kofferraum hätte er alleine nicht gefunden, der andere Kollege.
Ja.
Und Norbert steht alleine vor der Praxis, die sich also demnächst abzuriegeln droht. Und ein Schild kommt ihm ins Sichtfeld, was sehr verlockend ist, nämlich das Schild ziehen an der Tür. Und er zieht an der Tür und schlüpft schnell noch in die Praxis, bevor sie abgeriegelt wird.
Und damit ist der Nächste in der Höhle des Löwen.
Genau.
Das Virenlöwen. Genau.
Ja, aber tatsächlich ein cooler Kameramoment, finde ich, wie sein Blick so auf dieses Schild fällt und das Schild so ganz verlockend erscheint. Also das hat man schön gefilmt.
Ja, stimmt. Ich finde halt schade, dass Remanka nicht kam.
Ja.
Aber gut, Remanka ist ja mehr auf Zack. Das muss man ja trotzdem... Christian
hätte sich da nicht so veräppeln lassen von,
exakt.
Wo sind die Wasserflaschen?
Der wäre das aufgefallen.
Ja. Christian informiert jetzt die Patienten über diese Abriegelung. Die Patienten, wie gesagt, nehmen es sehr gefasst auf, wenn man das mal so mit dem Corona-Lockdown vergleicht. Und ja, hier zum Beispiel die erste, hier sind die beiden Maskensachen mir aufgefallen. Denn während Christian diesen Monolog hat vor den Patienten, sehen wir, wie Piwi, glaube ich, Frau Eckert eine Maske reicht. Und Frau Eckert guckt die Maske an und dann weißt du ja, auf der einen Seite ist die Maske ja so farbig, bei uns war das ja mehr blau als grün, hier sind sie grün, und auf der anderen Seite so weiß.
Mhm.
Also so hell einfach so, dass man halt, ja, ist egal, du weißt, glaube ich, was ich meine, ne?
Ja.
Und sie guckt die Maske an, dreht sie zweimal und sie scheint darüber nachzudenken, welche Seite die richtige ist und sagt dann, ah nee, die Seite und macht sich die bunte Seite nach innen. Und die weiße Seite nach außen. Das ist Maske Nummer 1. Maske Nummer 2, viel lustiger noch, Christian hat die Maske hinter dem Hals zusammengebunden. Also er hat diese Dinger nicht an den Ohren, sondern irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie er es gemacht hat. Ich glaube, wahrscheinlich mit beiden über den Kopf und dann so hinten um den Hals rum und dann liegt die Maske nur so ganz bisschen auf vorne. Ich glaube, damit wäre man in der Bahn in Corona-Zeiten auch nicht durch die Kontrolle gekommen, weil die Maske muss anliegen und so weiter und so fort, also, ja.
Ja, stimmt, es gab aber manche, die hatten das, dass das irgendwie so ein Ding war, das so hinterm Kopf zusammen war.
Ja, das war dann später, die hatte ich dann später auch, vor allem die FFP2-Masken, die waren dann sozusagen nicht rechts und links die Henkel, sondern oben und unten und dann konntest du die oben und so über deinen Kopf machen, dann hat es nicht so am Ohr wehgetan nach einer fünfstündigen Zugfahrt. Aber diese Masken sind ja ganz offensichtlich für um die Ohren gedacht und er hat die sich irgendwie um den Hals gebunden.
Ja. Gut beobachtet.
Ja, mit Masken kennen wir uns aus jetzt.
Ja.
Genau, also während Christian diesen Monolog hält, betritt Norbert die Praxis und fragt Christian nach seiner Braut und er meint, die sitzt im anderen Zimmer und kriegt gerade die Spritze von Lisa. Und dann, ja, kommt er zu ihr und sie fragt ihn, was machst du denn hier? Wo ich mich dann auch frage. Also ich weiß nicht genau, wie lange sie unten ihn warten lässt, aber was soll er machen? 3 Stunden vor der Praxis stehen und irgendwie warten darauf, dass sie irgendwann wieder nach unten kommt? Kann er doch auch hinterhergehen. So, es ist ja nicht so, dass es 5 Kilometer weg ist. Was
Ja,
machst du denn hier?
es ging fast so, als hätte er jetzt selber, als ob sie denkt, er hätte selber Symptome. Nur um es darf wirklich nur rein, wer richtig krank ist.
Genau.
An meinem Hochzeitstag mit meinem Bräutigam habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja.
Ja, Christian telefoniert nochmal mit Gerke. Es sind 3 Notfälle mittlerweile, müssen sofort auf die Intensivstation und er braucht eine Sondergenehmigung oder wenigstens Utensilien, also Sauerstoff, Herz-Lungen-Maschine und Defibrillator. Und ja, Gerke guckt, was er tun kann. Und zu Hatzfeld und Inge kommt Christian dann dazu und berichtet, dass es zu spät ist. Sie können nicht mehr transportieren. Die Praxis ist im Lockdown und Bernd hat einen qualifizierten Kommentar. Er sagt zu ihm, tu doch was.
Ja, man muss halt generell sagen, diese Folge, das sind die Bernd Spengler Festspiele. Also,
Nicht die Störtebeker Festspiele, sondern die Bernd Spengler Festspiele.
genau, also was er da immer raushaut, vor allem, es kommen ja noch ein paar Knaller, man darf nichts vorwegnehmen, aber es ist nicht sein letzter Auftritt, aber ich sag mal, hier kommt auf jeden Fall der zweite wirklich dumme Einsatz, nachdem er zunächst eine Sonderbehandlung wollte, dass er jetzt zur Aktivität auffordert, wo alle sowieso schon am Rennen sind.
Ich glaube, es gab es noch nie im Leben, dass dann jemand, nachdem er gesagt bekommen hat, tu doch was, gesagt hat, ach so, ja, sorry, ich dachte, wir stehen jetzt dabei und warten. So, also, das ist so, wie wenn Leute, spezielle Regiekollegen, wenn sie zuhören, werden sie wissen, werden sie sich angesprochen fühlen, mir immer vorher sagen, Martin, für die Menge bitte nur gute Leute. So. Wo ich dann immer sage, ach so, ich dachte, ich nehme diesmal schlechte. So.
Ja, es ist manchmal echt merkwürdig. Genauso wie, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal kritisiert, Christian, der doch auch mit einem Kommentar noch, ah genau, hier bei Clara und Paul, aber kauft was Vernünftiges. Natürlich, da ändert sich jetzt alles.
Genau. Dann sind wir mal kurz aus der Praxis raus, denn wir sind bei Bender und Michael in der Klinik. Und Bender, die Szene beginnt mit dem Satz von Bender: Reicht Ihnen eine Abmahnung noch nicht? Er meint, das Material kann irgendein Sanitäter in die Praxis bringen, aber Michael besteht darauf, dass er die Sachen, die Christian angefordert hat, in die Praxis bringen will. Ja, genau, er sagt als Reaktion darauf, das kann irgendein Sanitäter bringen. Hat da irgendwie schon jemand die Hand gehoben? Und Bender braucht ihn hier. Michael meint, im Krankenhaus sind nur 5 Patienten. Ja, meint Bender, aber das eskaliert demnächst. Michael meint, das wissen wir doch gar nicht. Sie können jetzt hier Schreckensszenarien ausmalen oder eine Entscheidung treffen. Aber Bender sagt, meine Entscheidung ist, sie bleiben. Die anderen schaffen das schon. Christian ist ein feiner Arzt. Michael analysiert, es hört sich an, als hätten sie Schiss. Und Bender ist sehr pikiert und sagt, das nehmen Sie sofort zurück.
Er hat auch so eine ganz allgemeine, unangenehme, ganz, also so eine Sprache, das kann man ganz schwer beschreiben, aber einen, die einen auch so immer so ein bisschen aggressiv machen soll, glaube ich auch. Ne? Das ist ja, wird, glaube ich, gerne mal genommen, dass der Antagonist irgendwie auch so einen ganz unangenehmen Sprachduktus hat. Es ist ein bisschen was Abgehacktes und auch gleichzeitig so ein bisschen so was Seichtes in der Stimme. So was Sensibles irgendwie, was aber unangenehm ist.
Er hat halt so eine zackige Art zu reden, also sehr, sehr schnell, aber dabei trotzdem irgendwie nicht angespannt. Also er hat so eine Selbstverständlichkeit immer so, ah ja,
Ja, genau.
die brauchen sie hier. So, also, so, dass es eben ganz klar ist, also was er sagt, ist sowieso Gesetz und ja.
Ja, genau. Na, was ich halt auch lustig finde, ich hoffe, dass jetzt, ich muss das Video hier gerade mal bei. Zack, kriege ich, ja, perfekt. Was ich lustig finde, ist, wie unprofessionell das ist, dass die sich im Klinikflur streiten. Also, da kann ja jederzeit jemand vorbeikommen. Stell dir mal vor, du läufst durch Ernst von Bergmann und weißt, weil die Stadt klein ist, wer der Chefarzt ist. Und dann sagt die Klinikleitung zum Chefarzt: Eine Abmahnung reicht ihnen wohl nicht.
Ja,
Da
stimmt.
würdest du doch schon mal deine Zweifel haben, ob das hier alles so ein professioneller Laden ist.
Ja. Es geht ja noch weiter sogar, nämlich also Michael nimmt es nicht zurück und sagt im Gegenteil, meine Frau ist dort in der Praxis und Bender sagt, es gibt offiziell keine Genehmigung für sie. Dann sagt Michael, dann mache ich es eben inoffiziell und Bender ruft ihm hinterher, ich denke über weitere Disziplinarmaßnahmen nach. Also wenn ich das mitbekommen würde in dem Krankenhaus, ja, eventuell würde ich ein anderes aufsuchen. Naja, Michael ruft ihm zurück, tun Sie, was Sie nicht lassen können und zieht ab in die Praxis. Kurz sind wir zu Hause in der Villa, wo Paul von Christian angerufen wird und Paul ist nebenbei irgendwie am Kochen. Und ja, er wird hier informiert, dass Christian eventuell die ganze Nacht wegbleibt. Bisschen komisch, dass man diesen Standort überhaupt eröffnet. Mir wäre es nicht aufgefallen, dass Anna und Clara nicht dabei sind, wenn man den Standort Villa in der Folge gar nicht gezeigt hätte. Aber jetzt eben zu zeigen, Paul und Rosalie sind alleine zu Hause, eröffnet ja schon die Frage, wo sind Anna und Clara? Sonst hätte man den Standort gar nicht eröffnet, dann wäre es ja eben irrelevant gewesen, was dieser andere Teil der Familie in dieser Folge macht.
Ja, da hast du recht. Das ist ja, das ist wirklich unlogisch, das stimmt. Aber es wird da mein heile Welt- und Familienbedürfnis wird da in diesen Szenen sehr gut bedient. Also diese kleinen Szenen mit Paul, und jetzt Rosalie sind irgendwie auch mein Highlight, weil ich das, manchmal gibt es das ja, das war, glaube ich, so als Kind schon dieses erste Empfinden von sturmfrei, wenn einen die Eltern irgendwie angerufen haben, dass sie später kommen oder kannst du mal kurz das und das machen oder sowas. Da hatte man das Gefühl, schon so ein bisschen erwachsen zu sein, ein bisschen Verantwortung zu haben und irgendwie länger alleine zu Hause zu sein und sowas. Und das war eigentlich, irgendwie mochte ich die Szenen ganz gerne. Die waren ganz süß.
Ja, die Szenen an sich sind, da ist jetzt nichts auszusetzen. Wie gesagt, es ist eher die Frage, wo sind Anna und Clara?
Ja,
Ja.
das ist wahr. Vielleicht sind sie bei Mike Manka und gucken, dass sie den Vertrag zusammengeklebt
Stimmt,
bekommen.
ja, die machen Bastelstunde, ja.
Genau.
Ja, kurz sehen wir den Postboten, der bisher immer noch keinen Namen hat, Sauerstoff bekommen und dann ist Peavy mit Anke am Telefon, dass es knapp werden könnte. Finde ich sehr süß von ihm, dass er sagt, es könnte knapp werden. Die Praxis ist unter Quarantäne, so. Christian meint, es könnte die ganze Nacht dauern und so. Und Peavy meint, ja, so bis 16 Uhr könnte knapp werden. Also Peavy hat ein bisschen wieder so diese Naivität.
Ja, wenn du schlechte Laune hast, dann lass das nicht an mir aus, hätte er noch gut sagen können.
Peavy wird abgefangen von Jessica, die fragt, ob sie vielleicht gehen können, weil sie haben ja nichts, aber Peavy meint, da kann er nichts machen.
Ist auch gut, ne? Polizisten sind vom Eingang soll bewachen, dass da niemand rein und rauskommt, aber sie gehen, weil sie haben ja nichts.
Genau, das ist die Logik.
Ja.
Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo das war, aber irgendwo war ich, es war gleich bei irgendeinem Fußballspiel in der Corona-Zeit. Da war halt so als Teil der Durchsage, wie man es ma sonst manchmal hat, von wegen am Osteingang stehen Ihnen noch Plätze zur Verfügung oder sowas, war halt so, die wurden halt auch so die Corona-Maßnahmen durchgesagt. Also bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand und bitte halten Sie Ihre Maske und so weiter und so fort. Und da war dann irgendwann mal so einer, so weißt du, wie Fußballfans manchmal sind, rief dann einfach so dem Lautsprecher zurück: Hier sind alle gesund!
Oh, ja, die hätten auch, der hätte doch ganz gut reingepasst in die Praxis. Hätte er den Polizisten rausgerufen.
So, Michael kommt mit dem Material dann in die Praxis und Christian meint, Michael, dich schickt der Himmel. Und Michael meint, ich dachte, du könntest Unterstützung brauchen, aber Christian erkennt Michaels wahre Absichten und sagt, Lisa geht's gut. Und Michael fühlt sich ertappt, als er sagt, ich habe mir um euch alle Sorgen gemacht. Lügner.
Der Erste, bei dem das für den Schwiegervater gilt.
Christian vermutet eine Vergiftung. Ein Virus schließt er aus, weil keine erhöhten weißen Blutkörperchen auf dem Blutbild zu sehen sind. Also keine Immunreaktion des Körpers. Und Michael meint, ja, das ist eindeutig. Also kann man die Abriegelung eigentlich aufheben. Christian ruft beim Amt an, dass auch Inge dringend in die Klinik muss. Sie haben nicht genügend Mittel, um sie hier zu behandeln. Und das, was Michael mitgebracht hat, das muss jetzt erstmal für den Moment reichen. Jetzt sind wir bei Bernd wieder, Bernd, Inge und Hatzfeld, glaube ich. Und Bernd sagt zu Inge, du darfst mich nicht allein lassen. Und Hatzfeld meint, sie müssen intubieren. Lisa fragt, gibt's eine Chance? Und Hatzfeld sagt, es gibt immer eine Chance, aber sie muss eigentlich ins Krankenhaus. Und als Lisa die Tränen kommen, nimmt Hatzfeld sie in den Arm und meint, alles wird gut. Und dann kommt, während sie so Arm in Arm seitlich stehen, was ja mehr so eine tröstende Geste ist, kommt von hinten Michael herein und schnell löst sich die Umarmung. Das war so vielleicht einer der einzigen Momente, die kurz irgendwie auf unsere bisherigen Stories Bezug nehmen, dass sie eben da diese Affäre hatten.
Ja. Aber der Konflikt ist aber auch dann stark erzählt, ne, dass diese Story dann ganz kurz eingebaut ist und auch für sich genommen eine Logik hat.
Ja, ich finde es auch angenehm, dass, weil dass Michael da auftaucht, kann ja niemand ahnen, vor allem nicht in der Quarantäne so. Und das scheint ein kurzer Moment gewesen zu sein, der auch nicht weiter durch Text irgendwie herausgestellt wird, von wegen, Michael, was machst denn du hier oder sowas, sondern der wird einfach gespielt. War so eine Regie- und Schauspielsituation, wo die beiden irgendwie geguckt haben, dass sie das mit einbauen. Und wenn man es erkennt, erkennt man es, und wenn nicht, nicht. Ja,
ja, voll, finde ich auch. Mir hat es ja aber übrigens generell, ist jetzt nur so ein Quatschgedanke, total gefallen, weil Herr von Hatzfeld ja gerne was Abgehobenes hat. Mir hat es super gut gefallen, wenn totale Panik ist in der Klinik und nur er hört ganz entspannt in seiner Radiologie das Blumenduett. Er kriegt von nix was mit am Ende des Tages. Das war wieder ein erfolgreicher Tag. Heute keine Patienten, aber gut.
Und Michael kommt rein und sagt, Abbruch.
Ja, genau.
Genau, etwas später ist Christian wieder am Telefon mit Gerke, dass er die Quarantäne aufheben soll, aber er weigert sich weiterhin, bevor er nicht die Quelle der Vergiftung kennt. Und Michael meint, okay, dann müssen wir schnell herausfinden, was diese Quelle ist. Und sie fangen an, die Patienten zu befragen mit so Fragebögen. Sie müssen alles wissen, also was sie gegessen haben. Und früh scheint sich anzudeuten, dass irgendwie oft Kuchen ankommt, weil die Mutter hat eine Geburtstagstorte, also die Mutter, die jetzt auch schwanger ist, die hat eine Geburtstagstorte nicht gegessen, die der Sohn aber gegessen hat. Und dann sind wir kurz bei Bernd und Inge. Bernd vermutet einen Giftanschlag auf Inge.
Und damit haben wir auch den Verschwörungstheorie-Part im Prinzip abgedeckt.
Stimmt, ja. Und ja, genau, Christian weist ihn darauf hin, dass draußen noch 30 andere Patienten sind, die alle das Gleiche haben. Das ist also nichts Persönliches. Und Bernd meint, gestern hat sie Kuchen beim Bäcker gekauft. Und Hatzfeld kommt da rein und berichtet in diesem Moment davon, dass diese eine Mutter eben keine Torte gegessen hat, aber der Sohn schon. Und Bernd verschränkt siegreich die Arme und will mit seinem Gesicht ausdrücken, ha, habe ich's nicht gesagt. So.
Das war bei mir lange der größte Dahlmann-Kandidat, weil ich diese Art von besser schulischer, also so wie du sagst, neunmal kluger Besserwisserei, die halt habe ich für absurd, also die fand ich so am unangenehmsten, weil in so einer Situation ist also anstatt, dass er jetzt auch sagt, keine Ahnung, gut, Kuchen verschlimmert ja jetzt nicht die Lage, dass sie dann das Symptom kennen. Aber anstatt, dass er jetzt denkt, ah, was heißt denn das? Heißt das, sie hat so viel davon gegessen? Oder heißt das sozusagen, man muss irgendwie den Magen leer pumpen? Oder keine Ahnung was. Ja. Stattdessen sagt er, tja, ich wusste es. Also das ist halt an dem Moment überhaupt nicht problemlösungsorientiert, sondern wirklich nur so, wir suchen den schwarzen Peter. Also
es ist auch einfach so ein schöner Nicht-Hinweis. Also gestern hat sie Kuchen gekauft. Also das ist ja einfach, ja, okay, und jetzt? Also dieser Hinweis gewinnt ja nur an Bedeutung, weil danach jemand kommt und auch von Kuchen spricht. Ja. Sonst ist es ja kein Hinweis. So. Gestern hat sie eine Wurst gegessen. Und danach hat sie die Blumen gegossen. Ja, jedenfalls werden die anderen Patienten auch befragt nach Kuchen. Und einige haben auch Kuchen gegessen, aber andere, da zum Beispiel auch Frau Schulz berichtet, nein, Torte gab es nicht. Und Schnitt auf die Villa und Rosalie isst ein Stück Torte. Das fand ich ganz süß.
Ja, ganz guter Übergang, ja.
Ja. Ja, und Paul hilft ihr bei Mathe und sie kriegen einen Anruf von Christian, der fragt, ob sie denn auch was gegessen haben. Und Paul sagt, ja, klar, du nervst.
Ja, und dann wird erstmal ordentlich Mathe-Nachhilfe gegeben. Da genau. Mussten wir doch auch wieder bibbern.
Genau.
Da wussten wir auch nicht, was da die Lösung ist.
Und Paul sagt, 3.000 Euro minus 1.000 Euro sind 2000 Euro. Das ist fast so viel, wie ich für meine Pornos bezahlen musste.
Rosalie sagt, die gucken wir uns jetzt aber mal an.
Rosalie sagt, was sind Pornos? Na, komm doch mal mit.
Ja, es läuft zum Glück etwas kindergerechter ab.
Ja. Dann sehen wir eine lange Collage, wie Patienten Infos ausfüllen und Wohnorte verglichen werden auf der Karte. Sie machen so rote Kreise, wo die Patienten wohnen. Und kommen am Ende zu dem Schluss, dass alle in einem ähnlichen Gebiet wohnen und fast alle Patienten in der Praxis Kleist sind. Aber sie haben nicht dasselbe gegessen. Also Lebensmittel kann man im Grunde ausschließen. Könnte auch durch Berührung übertragen werden, aber die Leute waren nicht alle an denselben Orten. Oder durch Einatmen, fragt Michael. Aber leider können wir hier nicht alle auf alle möglichen Toxine testen. Und Christian deutet auf die Karte und sagt, irgendwo hier liegt die Lösung. Im Zimmer von Peewee geht es dann Postbote und jetzt erfahren wir auch seinen Namen, Anton, schlechter. Und es kommt nicht so richtig eine Erklärung, warum das passiert. Irgendwie aus Wahn sticht er sich dann mit einem Skalpell, was herumliegt, in den Oberschenkel. Also er steht auf, reißt sich den Sauerstoff runter, schnappt das Skalpell und will wohl Peewee angreifen, aber sticht sich in den Oberschenkel. Und Hatzfeld und Christian kommen dazu, schneiden ihm die Hose auf. Christian verbindet ihn und fragt, was dieses Skalpell hier überhaupt gesucht hat. Und Hatzfeld hat das wohl liegen lassen. Und ja, Christian gibt dem Patienten ein Beruhigungsmittel und der entschuldigt sich dann auch bei Peewee, dass er ihn nicht angreifen wollte. Also ja, irgendwie Fieberwahn oder Fieber hat er ja nicht. Also irgendein Wahn, Sauerstoffmangelwahn oder so. Mhm. Ja, und Hatzfeld ist offenbar auch gestresst, weil er eben, wie gesagt, da Sachen liegen lässt und so. Ja.
Ich fand ja vorher dieses Bild, da gibt's, ich habe den Satz nicht mehr eins zu eins im Kopf, aber in der Szene davor werden ja diese Wohnorte markiert und im Prinzip muss man sagen, wohnen alle irgendwie relativ zentral da in Eisenach auf dieser Karte. Da sind 8, 9 unterschiedliche rote Kreise an unterschiedlichen Stellen. So, und Christian, irgendwo hier muss die Ursache liegen. So, also es ist ja überhaupt nicht so, dass man sagt, sie wohnen alle in derselben Straße oder irgendwie sowas, sondern es ist sozusagen, mit dieser Aussage kommt man überhaupt nicht weiter. wohingegen ich jetzt hier diese Szene mit diesem Skalpell echt gut fand, weil sie irgendwie nochmal zeigt, das passiert ja sehr oft, dieses in einer eskalierten Lage, eskaliert es meistens nochmal. Also, dass man merkt sozusagen, das eine ist, dass es eine äußere Bedrohungslage gibt und das andere Problem ist dann, dass die Leute auf die Bedrohungslage nicht ordentlich reagieren können und deswegen es nochmal die nächste Eskalationsstufe gibt. Dieses klassische, auch das jetzt noch und sowas. Das fand ich die Szene war nicht unrealistisch. So.
Ja. Also, wie gesagt, es wurde halt nie so richtig erklärt, warum das passiert ist, aber ich glaube, ich habe dann auch am Ende nicht mehr danach gefragt, so, sondern es war eben, ja, es gibt Krisensituationen und man weiß eben nicht, wie man auf Krisen reagiert. So.
Ja, ja.
Ebenfalls Krisensituation ist bei Jessica und Norbert, denn ihr Make-up ist durch die Hitze verlaufen. Und Norbert sagt ihr, du siehst super aus. Und Jessica, genau, jetzt kommt nämlich der Satz hier. Jessica sagt, das ist alles eine Katastrophe. Warum bin ich hier hingefahren? Oder so. Also, ja.
Ja, die Antwort weiß sie doch.
Die Antwort weiß Norbert auf jeden Fall nicht. So. Er kriegt eine Textnachricht, der Pastor hat keine weiteren Termine, also er wird auf sie warten. Und Norbert meint, die ganze Nacht aber bestimmt nicht. Und Jessica antwortet, sei nicht so negativ, behalt es für dich. Weiß jetzt gar nicht, was sie meint mit behalt es für dich, aber er will sie umarmen und sie sagt, hey, Vorsicht, Make-up.
Oh, ja, sehr speziell.
Michael vermutet bei Inga einen Bronchospasmus.
Hui.
So. Sie müssen die Narkose verlängern und geben ihr ein Medikament, damit sie noch ein bisschen schläft. Und Lisa untersucht Frau Eckert, die in den nächsten Stunden ihr Baby kriegen wird. Und Frau Eckert fragt nach so einem Wehenstoppmittel, weil sie zu Hause gebären will. Aber Lisa darf das eigentlich nur bis zur 34. Woche geben und sie ist drüber. Hatzfeld kommt rein und bietet Hilfe an. Sie braucht aber erst Hilfe, wenn das Baby kommt, meint Lisa und sagt dann zu Frau Eckert, sie kann wieder zu ihrem Sohn oder sich nebenan hinlegen. Und Frau Eckert möchte einfach draußen ein bisschen hin und her laufen, aber soll in der Nähe der Tür bleiben und geht raus. Jetzt kommt dann tatsächlich mal ein emotionaler Bernd-Moment, der nämlich ist, dass Bernd an Inges Bett sitzt und zu Michael sagt, er hat Inge erst spät in seinem Leben gefunden, aber sie ist die Liebe seines Lebens. Und zu Inge sagt sie, sagt er, verlass mich nicht, bitte. Ja, und na gut, ich würde sagen, das ist so wie so der Stürmer, der die ganze Saison einfach auf der Bank sitzt, dann zweimal reinkommt, schlecht spielt und du denkst so als Fan, oh, kann der nicht einfach jetzt den Verein wechseln und dann macht er in einem Spiel so einen Doppelpack. So. Man
Ja.
weiß dann nicht so genau, okay, ist es jetzt nur das eine Spiel gewesen und wird er die nächsten fünf wieder schlecht spielen, aber zumindest in dem Spiel war er gut. So. Also so ein bisschen Ciro Immobile bei Dortmund. So.
Ja. Ja, passt. Ja, genau. Dass er da, ich glaube, da ist einfach viel, auch was sein Verhalten irgendwie entschuldigt dabei. Da ist er irgendwie ehrlich, da ist er aufrichtig, da ist er ruhig. Und da versteht man einfach sein ganzes Verhalten so ein bisschen besser. Das ist so ein schöner innerer Einkehrmoment, wo jemand auch sozusagen mal kurz diesen Kampf stoppt und nicht in diesem Kampfmodus ist. Und ja, ist auf jeden Fall von ihm eine gute Szene.
Ja, und ich finde auch schauspielerisch ist es einfach was, was wir von Walter Plate in der Serie noch nicht gesehen haben. Oftmals hatte man so das Gefühl, Walter Plate kommt ans Set und hat Spaß, so.
Ja, stimmt.
Und da ist natürlich so ein Moment, wo er dann eben auch jetzt hier weint und die Brille abnimmt und so. Jetzt nicht so ein Spaßmoment, wo man denkt, jetzt hat Walter das ein bisschen dem Affen Zucker gegeben, sondern ja, hat jetzt einfach mal gezeigt, was er ja anscheinend auch kann, so.
Ja,
Einen emotionalen Moment.
voll.
Weitere Collage, wie die Patienten alle warten und dann fragt Patient, wie hieß denn noch
Norbert? Nee, du meinst den
den
älteren Herrn mit der
Älteren?
Glatze?
Ja, der hatte auch einen Namen, warte, ich habe es hier noch offen. Der heißt Herr Langer, fragt, ob es denn schon irgendwelche Neuigkeiten gibt, aber Nora meint, nein, es gibt noch keine. Jessica sieht Frau Eckert den Flur entlang laufen mit dem Babybauch und ist empört, meint, diese Frau kriegt ein Baby, das ist doch Wahnsinn. Also meint damit, dass diese Frau hier festgehalten wird, obwohl sie gesund ist. Und die kriegt ein Baby, das ist doch Wahnsinn. Und Norbert antwortet ihr, nein, sie haben gesagt, vielleicht kriegt sie ein Baby und dass sie dafür ausgerüstet sind. Was sagt Jessica darauf? Ich will auch ein Baby.
Also manchmal fehlen einem die Worte.
Und Norbert kommt zu ihr und sagt, na, lass uns erstmal heiraten.
Eigentlich ein Battle der unangenehmen Sätze zwischen Jessica und also sozusagen, eigentlich ist es ein Dahlmann-Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Spengler und Jessica.
Ich würde auch sagen, also das wird auf eine der beiden hinauslaufen. Es ist einfach ein so seltsames Paar. Also sie sind wirklich einfach, sie haben so eigenartige Dialoge. Also da geht es auf einmal um Make-up und so. Und dann regt sie sich darüber auf, dass hier so triagiert wird und dann im nächsten Moment sagt sie, sie will ein Baby. Also irgendwie alles sehr komisch. Ja, sie sprechen Christian an, der vorbeiläuft, dass sie gehen wollen, weil sie keine Symptome haben. Sie haben 50 Gäste, die auf sie warten und einen Pastor. Und Christian hat ja auch einen coolen Move. Er sagt, sie haben keine Symptome? Und so, als würde er sich gleich drauf einlassen. Und so, nein, nein, wir haben keine Symptome. Ah, es geht trotzdem nicht. Gut, tut mir leid. So.
Ja, stimmt. Ja. Sozusagen dafür, dass dieses Paar so nervig ist, da gibt es die gerechte Strafe, sie einmal kurz, ihnen kurz falsche Hoffnung zu machen.
Das wäre so, als würdest du so in der sechsten Stunde oder so vor der siebten Stunde so deinen Lehrer treffen und mit dem hast du noch eine Stunde in der siebten und würdest den so fragen, keine Ahnung, Herr Müller, kann ich nachher die siebte Stunde frei haben? Ich habe einen ganz wichtigen Termin. Du hast gute Noten, oder? Ja, ich habe eigentlich überall Einsen. Nee, geht aber leider nicht. So.
Ja, schöne Vergleichssituation, ja. Ja, oder was wir doch manchmal uns auch schon geschickt haben, wenn ein gelb verwarnter Spieler bekommt rot, dann VAR guckt sich nochmal an, der Spieler kommt wieder auf den Platz, also man sagt, kannst wieder auf den Platz kommen und rote Karte ist gelöscht, dafür ist es gelb-rot und wieder
Ja.
tschüss.
Christian geht dann in den Raum, wo Edeltraut, Susi und Nora sich gerade aufhalten und einen Schluck Wasser trinken und dankt den dreien, die sind vorbildlich hier mit der Krise bisher umgegangen und sind besonnen und ruhig agierend und sagt ihnen, bleibt bitte weiterhin auch so ruhig, das ist gut für die Patienten. Edeltraut fragt, ob denn ein Ende abzusehen ist, aber Christian meint, wir wissen nicht mal die Zusammenhänge. Susi meint, sie kennt Anton Grützke, also den Postboten von irgendwoher. Vermutlich von seinem Beruf, aber das wissen die Figuren ja noch nicht, dass der Postbote ist. Und Christian sagt, merkwürdig, wenn es ihm am schlechtesten geht, dann muss er am nahesten sein an der Quelle. Und Nora hat die entscheidende Idee, oder er ist irgendwie die Quelle. Und Christian meint, genau, und geht zu Anton, fragt nach seinem Beruf. Und Anton kann mittlerweile gar nicht mehr sprechen, also der ist nur noch am Röcheln. Aber er schreibt auf, dass er Pakete ausliefert und Christian fragt nach dem Zustellbereich und welche Spedition und fragt dann alle anderen Patienten. Und nach einem Zeitsprung ist Christian wieder am Telefon mit Herrn Gerke und jeder der Patienten hat ein Paket von Anton Grützke erhalten. Können wir die Absperrung jetzt aufheben? Aber nein, immer noch nicht. Und ja, Lisa kommt dazu, Baby wird heute geboren, sagt sie, hier oder im Krankenhaus, also sie braucht einen weiteren Krankenwagen. Gerke ruft wieder an, die Pakete, die noch im Lieferwagen sind, die müssen noch unter größten Vorsichtsmaßnahmen überprüft werden und dann könnte die Quarantäne aufgehoben werden. Christian geht zu Inge und sie soll jetzt für den Transport vorbereitet werden, damit sie, sobald die Quarantäne aufgehoben ist, dann abtransportiert werden kann. Bernd fragt, ob er helfen kann und Christian sagt den Satz, den, glaube ich, die Zuschauerschaft auch gesagt hat. Bernd, setz dich dahin und warte. Und Michael ruft in der Klinik an, dass er Intensivzimmer braucht und Christian kriegt dann den Anruf, die Sperre wird aufgehoben. Natriumselenit ist die Ursache. Konstantin, was ist Natriumselenit?
Das weiß ich nicht.
Ich auch nicht. die Gesunden können trotzdem entlassen werden, um die Kranken kümmern sie sich noch und sie bringen Inge raus. Michael geht mit und ruft danach dann Christian an, wenn er angekommen ist. Christian und Piwi treffen sich kurz vor der Praxis auf der Straße. Es reicht noch, um Anke vor dem Flieger zu erwischen. Und Christian sagt zu Piwi, das war echt gute Arbeit heute, ich bin stolz auf dich. Ein Moment, der so ein bisschen auch nochmal eine Schleife um die Storyline von letzter Woche bindet. Dass Piwi jetzt doch irgendwie so vergeben wird, dass er in der Praxis so für Chaos gesorgt hat.
Aber auch wirklich, auch das wieder, genauso wie vorhin der Hatzfeld-Lisa-Moment, sozusagen so ein ganz kleiner Nebensatz, der aber irgendwie auch eine schöne Wirkung hat. Also, dass man dann merkt, sie können, auch wenn es hart auf hart kommt im Team, also jetzt können sie sich wieder mehr aufeinander verlassen. So.
Ja, so ähnlich ja auch wie der Moment mit der Abmahnung. Sind so die drei Momente, die irgendwie Bezug nehmen auf unsere Folgen davor.
Ja, stimmt.
Nora informiert jetzt noch das Brautpaar, dass sie gehen können. Sie freuen sich, danken Nora und auch Christian. Vielen Dank für die Geduld mit uns, sagt der Mann. Und Christian wünscht viel Glück. Sie gehen. Nora sagt, alle kontaminierten Patienten sind im Wartebereich. Und Christian geht rüber, informiert sie, dass das Gift an den Päckchen war, die Grützke ausgeliefert hat. Ist es eigentlich, habe ich mir kurzer Einschub. Ich glaube, die Frau Schulz, die sagt irgendwie sowas wie, dann war das Gift also an den Päckchen, das Anton Grützke mir geliefert hat. Kennst du jetzt deinen Boten mit Namen? Also, Elsenach ist ja nicht so klein, oder?
Klingt unrealistisch.
Ja, also, dass man jetzt wirklich den immer gleichen Lieferanten hat. Mhm. Ja. Wobei, ich hatte ja einmal diese geile Geschichte, da hatte ich mir so eine Soundanlage bestellt von Teufel. Die war bestimmt auch sehr gut, aber ich hatte die falsch ausgemessen oder gar nicht ausgemessen und die war halt viel zu groß für den Zweck, den ich im Sinn hatte. Und dann war das leider auch so mitten im Weihnachtsgeschäft, dass ich die dann zurückschicken musste. Das führte dann dazu, dass der Lieferant an dem einen Tag kam und mir diese riesen Pakete geliefert hat. Ich glaube, es waren sogar 4 oder so mit dieser Soundanlage. Und dann musste ich die einzeln zurückschicken, aber bei einem ist irgendwie der Rückschein verloren gegangen. Das heißt, er stand dann 2 Tage später wieder mit dem mit einem dieser Riesenpakete vor der Tür und sagte, na, noch eins nachbestellt oder so? Und ich habe ihn so angeguckt, nein, ich habe das zurückgeschickt. Und dann standen wir wirklich da und wussten nicht, was wir tun sollen.
Ah. Solange kein Gift enthalten war.
Nee, war kein Gift enthalten. also Christian informiert die Patienten, es gab ein Paket in Grützkes Wagen, das beschädigt war und dadurch konnte das Pulver austreten und hat die gesamte Ladung kontaminiert. Es ist geruch- und farblos in Verbindung mit Sauerstoff, aber eine toxische Reaktion. Herr Langer fragt, wieso man denn sowas überhaupt verschickt und Christian sagt, es ist einfach korrekt verschlossen, total harmlos. Frau Schulz meint, derjenige muss bestraft werden Und Christian antwortet, die Beamten kümmern sich schon. Herr Langer fragt, ob sie dann jetzt nach Hause gehen können. Christian meint, nein, es kommt noch ein Herr vom Gesundheitsamt und führt eine Dekontamination durch. Also der Tag ist gelaufen für alle Patienten, sie müssen den ganzen Tag beim Arzt sitzen. Ob es wohl auch Leute gegeben hat, die die Symptome hatten und die einfach, weil die Symptome scheinen ja von selber wegzugehen, die einfach sich zu Hause hingelegt haben und die jetzt quasi in Freiheit leben stattdessen, vielleicht abends ins Kino gehen und so.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob es eigentlich sozusagen über die Grenzen hinaus dann irgendwie auch noch eine Rolle spielt. Aber ich glaube, ja, keine Ahnung.
Also im Grunde werden ja die bestraft, die zum Arzt gegangen sind hier. Sie kriegen keine
ja.
Heilung, sie müssen einfach nur warten, aber stattdessen haben sie den ganzen Tag beim Arzt verbracht.
Ja, stimmt.
Also, liebe Kinder, merkt euch, geht nicht zum Arzt.
Genau.
Draußen sind, ja genau, das ist ja der geilste Moment jetzt. Man, diese Story zwischen Jessica und Norbert ist im Grunde schon vorbei und dann schneiden wir nochmal vors Haus und Jessica und Norbert sitzen im Auto, was nicht anspringt.
Ja, wir haben sozusagen, wir haben jetzt drei Ebenen, das ist ja das Lustige. In enormem Tempo haben wir drei Stories. Also wir haben zuerst dieses Hochzeitspaar, das irgendwie vom Pech gebeutelt ist und gleichzeitig irgendwie selber total weird ist. An ihn vorbeigetragen wird der Patient, der eben gerade noch auf Peewee losgegangen ist mit einem Skalpell und jetzt in den Krankenwagen gehievt wird. 2 Sekunden später hat Peewee sich aber schon wieder umgedreht, gibt seiner Frau Anke den Kuss und bringt sie nach Singapur, also in Richtung Flughafen nach Singapur. Also sozusagen so eine schnelle Abfolge hatten wir, glaube ich, noch nie.
Es ist auf jeden Fall gut choreografiert, ja.
Ja.
Und schön ist auch der Moment, als er dann endlich den Schlüssel zum entscheidenden Mal umdreht und das Auto springt an und ihre Reaktion ist, es hat geklappt. So reagiere ich auch immer, wenn morgens der Laptop hochfährt, sage ich, es hat geklappt.
Ja, das hätte sie eigentlich sozusagen, das klingt fast so, als wäre das ihr Babywunsch gewesen oder sowas. Ne? Jetzt, es hat geklappt.
Genau. Mein Wagen ist angesprungen.
Ja.
Ebenfalls interessant ist der Satz, weil Peewee jetzt hier Anton rausführt zum Krankenwagen, von Peewee und sagt, es ist nicht deine Schuld, sie werden das alles aufklären. Also die Polizei untersucht derweil schon den Wagen von ihm. Wer ist da schuld? Das ist eine interessante Frage. Also kann man jetzt irgendwie Fahrlässigkeit im Umgang mit den Päckchen irgendwie argumentieren oder, also ist wahrscheinlich alles schwierig zu beweisen, aber
ja.
Was wäre denn, wenn Peewee jetzt sagt, es ist nicht deine Schuld, im ethischen Sinne stimmt das, aber im rechtlichen Sinne heißt es dann nach ein paar Wochen, Herr Grützke, Vorladung, Anna Schöller hat Sie angeklagt.
Wegen Urheberrechtsverletzung am Paket.
Ex-Ante.
Genau. Da wird mit Begriffen um sich nur so geschleudert, aber sie zerreißt die Anklage schon mal. Nein, also.
Genau, die Vorladung kommt mit so einem in der Mitte zusammengeklebten Dokument.
Genau, hat Clara gesagt: Ach, das macht doch alles keinen Sinn, ist doch eh für den Arsch. Ja, also ich meine, es kann natürlich sein, dass sie ihn selber irgendwelche Fürsorgepflichten treffen und er dann. Naja gut, ich meine, es kann ja wirklich strafrechtlich relevant sein, fahrlässige Körperverletzung, keine Ahnung.
Eventuell mit Todesfolge?
Ja, ich glaube, sterben tut jetzt hier keiner, oder?
Nee, genau, aber hätte passieren können.
Also, hätte passieren können, ja, ja, das stimmt. Ja. Warte mal ab, in 3 Folgen sehen wir uns vor Gericht hier in dieser Folge. Nee, das, die Story ist ja auserzählt.
Genau, Anna muss sie dann verteidigen.
Oh ja, stimmt. Pflichtverteidigung.
Kommt Herr Vogt und sagt hier, ein absolut ungewinnbarer Fall.
Genau. Und
wir sind schon fast am Ende. In der Villa liest Paul Rosalie vor und Lisa kommt jetzt nach Hause und erzählt, dass sie auch gerade einem Baby auf die Welt geholfen hat und dankt Paul, dass er so schön aufgepasst hat. Und in der Klinik sind dann alle kurz, bevor Inge wieder aufwacht, nochmal zusammen und Bernd fragt Christian, genau, wann Inge wieder aufwacht und Christian sagt, wichtiger ist, dass Inge jetzt wieder selbstständig atmet. Wird denn alles wieder so wie früher, meint Bernd. Und Christian meint, sie vermuten, dass sie eine Entzündung verschleppt hat und zusätzlich dazu Gift eingeatmet hat. Und die Lunge könnte geschädigt sein, aber das müssen sie erst überprüfen. Währenddessen betritt Peewee auch die Klinik, hat also Anke nach Singapur gebracht oder zum Flugzeug. Und Bernd geht zu Inge herein. Michael meint, sie kommt gleich zu sich. Piwi kommt auch hinzu. Und Inge wacht auf, fragt, was alle hier machen. Piwi sagt, alles wird gut. Und dann so ein bisschen in die Gemeinschaft. Inge ist wieder da. Und damit endet die Folge.
Es ist halt schon so ein bisschen lustig, dass Anke, die ja vermutlich von dem Ganzen nur so am Rand mitbekommen hat, dass er sozusagen das Piwi freudestrahlend sie begrüßt und zum Flughafen bringt und ihr einen Kuss gibt und sozusagen so ein bisschen im Überschwang der Gefühle und dann kommt er zurück und dann ist dieser große Schockmoment um Inge. Also es war ja klar, dass es noch ein Problem ist mit Inge so und dass sie auch vorher schon Schwierigkeiten hatte. Also er ist schon sehr guter Laune dafür, dass seine im Prinzip Tante
Ja.
ja da noch so in Gefahr schwebt. Aber vielleicht realisiert er es auch jetzt so richtig erst. Das kann natürlich auch sein.
Ja, das stimmt, ne? Er ist so aus dieser einen Krisensituation raus und schafft es noch, mit seiner Freundin zusammen zum Flughafen zu gehen und damit ist für ihn schon wieder heile Welt und dann muss er noch
Genau.
in die Auffangstation. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, der Satz oder diese Andeutung von wegen Inge wird vielleicht nicht mehr so sein wie vorher, könnte ja auch darauf hindeuten, dass sie eben nicht nochmal so eine lange Weltreise machen, sondern dass sie jetzt zu Hause bleiben muss. Also, dass es so ein bisschen das Versprechen der Serie sein soll an die Zuschauer, okay, die restliche Staffel bleibt Inge dabei. So, eben mit dem Satz am Ende sogar, Inge ist wieder da.
Ein guter Gedanke, ja, stimmt.
Ja,
Okay.
in jedem Fall endet unsere Folge und wir sehen den Abspann.
Folge 74 gegen die Zeit. Ja, es ist eine spezielle Folge. Eine Folge, wie wir sie so nicht nochmal hatten und wo sie auch so nicht nochmal vorkommt. Also am Anfang hatten wir in den ersten Staffeln ja mehr den Fokus noch auf diesen Patientenfolgen, aber so krass auf der Praxis hatten wir es noch nie, dass der Fokus so auf der Praxis lag. Also, dass man die Villa Kleist, ich würde mal vermuten, zusammengerechnet nicht mal eine Minute sieht. Allein schon, dass die Folge nicht da anfängt, aber das ist mittlerweile ja nicht mehr ganz so ungewöhnlich, aber dass man so überhaupt nichts mitbekommt, genau, dass zwei Leute aus dem Hauptcast fehlen und auch völlig unerklärlich ist, wo sie eigentlich sind, hatten wir bislang nicht. Was ist dein Resümee?
Also mir hat es durchaus so als Stilbruch mal gefallen. So eine Folge, die in einem begrenzten Raum spielt, in einer begrenzten Zeit. Gerade der Raum, den zu begrenzen, finde ich manchmal sehr spannend, weil das eben auch manchmal so eine klaustrophobische Stimmung erzeugt und damit mehr Druck irgendwie, eine größere Dringlichkeit für die Figuren bedeutet. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, so eine Folge wird nicht wiederkommen, denke ich auch, das muss auch nicht sein. Also ich glaube, so eine Folge als wirklich ungewöhnliche Folge mal zu zeigen, macht ja auch die Sache, die in der Folge passiert, zu einer ungewöhnlichen Situation, die jetzt nicht jede Woche passiert. Und damit ist sozusagen die Bedeutung dieser Folge für uns ähnlich wie die Bedeutung der Krisensituation für die Figuren. Ja, und von daher, ja, nee, mir hat die schon gefallen. Eben auch so in ihrer Dynamik, dass eine Szene in die nächste übergeht und zwei Figuren verlassen den Raum, treffen auf zwei andere Figuren und dann sind wir wieder bleiben wir bei den zweiten Figuren, die dann ihr Gespräch haben und so. Ich glaube, das könnte auch von den Dreharbeiten her eine relativ komplizierte Folge gewesen sein, weil man ja teilweise viele Schauspieler gleichzeitig brauchte. Also man brauchte die ja dann alle in einem Bild, so in einer Einstellung oft. Und das ist natürlich dann schwieriger zu koordinieren, als wenn man, wie bei unseren Interviewgästen manchmal, dann weiß, okay, die waren jetzt zwar in einer Folge dabei, aber die haben dann eben nur gedreht mit zwei anderen Gastschauspielern und zwei Hauptschauspielern. So, hier waren gefühlt alle auf einem Haufen die ganze Zeit.
Ja, das ist ein Kammerspiel im Prinzip,
Ja,
ne?
genau, ja.
Ja, also insgesamt, ich muss sagen, was ich ja vorhin auch schon meinte, mir hat's Also ich würde es halt auch nicht nochmal gucken wollen. Irgendwie ist es jetzt weil jetzt keine Charakterentwicklung oder irgendwie sowas passiert. Aber gerade in Bezug auf das, was später passiert ist, wie gesagt, eine relativ visionäre Folge, die irgendwie auch realistisch darstellt, wie so die Dynamiken sind. Also mir hat's, ich fand sie gut, aber jetzt keine Wohlfühlfolge.
Ja, das kann man schon sagen.
Ja.
Ja.
Aber auch wie, was ich auch vorhin meinte, schon mal so von dieser überhitzten Atmosphäre und so. Also hier wird sozusagen so ein Hochsommer irgendwie ja dargestellt und sowas. Also dieses, es ist irgendwie alles zu viel, es ist alles zu eng, es ist alles zu heiß, finde ich, ist gut
Ja.
dargestellt. Wie schaut es denn bei dir aus? Dahlmann-Kandidaten haben wir jetzt in dieser Folge schon fleißig besprochen. Wer ist der Gewinner?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Wir haben eigentlich meinen Dahlmann vorweggenommen. Also naheliegend ist Bernd für diese Sonderbehandlungseinforderung, also eine Sonderbehandlung zu kriegen, ist ja die eine Sache, aber wenn wirklich man so sich hinstellt und sagt, ich möchte die Sonderbehandlung. So, aber eben auch dieser Ich will ein Baby-Moment von Jessica käme in Frage. Wer kriegt's?
Also ich würde ja zumindest sagen, er hat ja, weiß ja noch nicht, Bernd, dass die anderen genau die gleichen Symptome haben, ne? Also er ist ja nicht im Wartezimmer. Er geht ja direkt von Eingang zu in den Praxisraum. Von daher finde ich, ist das irgendwie, also na gut, auf der anderen Seite ist das, was er fordert, schon heftiger.
Aber ich glaube, ich komme zu Jessica, weil
Okay.
wenn ich so drüber nachdenke, ich tauche jetzt tief ein, aber wenn ich so drüber nachdenke, was macht sie mit Norbert in der Situation? Also, die sind alle gestresst, sie ist aber auch offenkundig immer so ein bisschen von kleineren Sachen gestresst als die anderen. Also manche sind gestresst wegen, dass irgendwelche Verwandten sterben könnten, manche sind gestresst, weil sie nicht wissen, was für eine Krankheit sie haben, und sie ist gestresst wegen Make-up und sie ist gestresst wegen, weil Hochzeitsgäste auf sie warten müssen. Valide Gründe, um gestresst zu sein, will ich nicht sagen. Aber in jedem Fall, was sie macht, ist halt irgendwie einfach Stress abzubauen, indem sie andere stresst. Und in dem Fall Norbert. Also, weil sie einfach irgendwie sagt, sie regt sich über was auf, erwartet dann, dass Norbert sich mit ihr darüber aufregt. Und als er das nicht tut, sondern sie beschwichtigt, macht sie einfach die nächste Ebene auf und sagt, ich will auch ein Baby. Und stresst ihn damit weiter, weil er dann wieder in die Erklärungsnot gerät. Ja, ich weiß, du willst ein Baby, aber lass uns erst mal heiraten und so. Also sie drängt ihn ständig in die Beschwichtigerrolle.
Ja,
Und
stimmt.
das ist eigentlich wirklich unangenehm, auch vom Wesen her so. Und
Ja.
deswegen Jessica Gruber oder so, ich weiß gar nicht mehr, Jessica, auf jeden Fall Jessica kriegt den Dahlmann von mir. Jessica Bieler.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser zweifelhaften Ehre. Bei mir geht er nicht an Bernd und auch nicht an Jessica, obwohl beide wirklich sich, was ich ja vorhin auch meinte, sozusagen dieses Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Es gibt
Ja.
ja im Hintergrund noch eine dritte Person, die sich ein bisschen daneben benimmt, die aber nicht so stark auffällt. Und das ist ja die Frau Schröder, wenn ich das. Ist Schröder richtig?
Schulz, glaube ich.
Schulz. Ah,
Ja,
Schulz.
ja.
Okay, stimmt. Frau Schulz. Und zwar, das erste hast du ja auch schon festgestellt, dass sie nicht von dieser einfachste medizinische Untersuchung machen möchte, weil sie ja in einem anderen Fachgebiet spezialisiert ist.
Ja,
Aber es ist so absurd.
wenn die Klienten von Anna so denken würden.
Ja, stimmt. Genau. Dann wäre aber komplett Feierabend. Ja. Also das war schon mal die erste seltsame Weigerung. Und dann gab es auch einen, also ich habe noch so überlegt, was ist noch so ein unauffälliger Nebensatz? Ich finde diesen Satz mit diesem Baby total gut, weil der wäre mir auch gar nicht so aufgefallen. Es ist aber so, dass ja kurzzeitig, das finde ich übrigens total gut, dieses mit diesem Kuchen, dass sie einmal auf der falschen Fährte unterwegs sind. Weil das ja auch so typisch ist, dass man mal kurz falsch sucht. Und es ist so ein Satz, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen kleinlich, aber der hat mich gestört. Und zwar fragt Michael, sozusagen gestern hier, da hat sie erzählt, hier, mein Sohn hatte Geburtstag, der hat irgendwie viele Pakete ausgepackt. Und dann fragt Michael, hat er dabei auch Kuchen gegessen? Und sie sagt nicht nein, sondern sie sagt, da kennen Sie meinen Sohn aber schlecht. Mein Sohn isst nie Torte.
Ja.
So. Und ja, er kennt ihn schlecht, er kennt ihn sogar gar nicht. So. Und das ist so absurd, sozusagen dieses, da kennen Sie ihn schlecht, ist ja eine standardmäßige Formulierung für, du hast eigentlich schon eine lange Bekanntschaft, aber anscheinend kennst du ihn gar nicht so gut, wie du ihn eigentlich kennen müsstest. So, also wenn du mich jetzt wenn du mir jetzt zu meinem Geburtstag Handballkarten kaufst und dann sagt jemand, der Martin, da kennst du aber Konstantin wirklich schlecht, dann ist das so in Ordnung. Aber so, sie fordert so ein bisschen implizit, also bitte, mein so, also Paul, wir kennen doch unseren Paul, der ist ja keine Torte. Mhm. So, und den Satz, das fand ich irgendwie sehr anmaßend und ja, irgendwie unangenehm.
Ja, sie war immer so ein bisschen künstlich auf Krawall gebürstet, ne?
Ja, genau. Ja. Irgendwie passiv-aggressiv. Und ja. Wenn, dann soll sie aktiv sagen, was sie stört. Und ja.
Ja. Okay.
Ja.
Zwei erstmalige Dahlmanns für Jessica und Frau Schulz. In der nächsten Folge von Familie Dr. Kleist sehen wir Folgendes. Diese Folge ist die 10. Folge der 6. Staffel und heißt Blind. Es geht um den holländischen Fußballspieler, bin ich von überzeugt. Eine harmlose Grillfeier bei den Kleists endet für Inge unverhofft im Krankenhaus. Schon wieder.
Ja, das ging ja wieder zügig. Ja.
Ist auch interessant, wenn unverhofft, also...
Du, damit konnten wir gar nicht rechnen. Aber manchmal...
manchmal kommt man zweimal hintereinander hin.
Ja.
Bei Michael und Lisa ist die Stimmung angespannt. Seit seiner Abmahnung durch Professor Bender lastet enormer Druck auf Michael, den er oft mit nach Hause bringt. Lisa hingegen quält ihr schlechtes Gewissen. Peavy entgeht nicht, dass sein Vater mittlerweile auf ein Suchtproblem hinsteuert und stellt ihn zur Rede. Das wäre natürlich interessant, wenn jetzt Peavy sozusagen der Retter ist für Christian. Also wenn Peavy, nachdem er so den Kopf gewaschen bekommen hat für alles, was seine Identität ausmacht im Grunde, jetzt derjenige wird, der sagt, Vater, nun muss ich dir aber mal die Leviten lesen.
Dein Tablettengenehme nervt.
Genau.
Es wäre generell ja rückblickend lustig gewesen, wenn Peavy, das ist ja dann immer der Job eines Superkommissars oder eines, wenn der immer so über alles Kenntnis hat und wer dann in der Kanzlei, in der Praxis sagt, ja gut, ich habe vielleicht meinen Tag geschwänzt, aber im Gegensatz zu dir, Christian, halte ich mich auf gesunde Art und Weise fit und im Gegensatz zu euch beiden verwechsel ich hier nicht Praxis und Privatleben. Hätte ich auch zum Rundumschlag rausnehmen können. Ich habe es noch nicht mehr im Kopf, wie das passiert ist, was dann passiert ist mit Christian und Pibi, also wie es jetzt zur Sprache kommt. Deswegen freue ich mich darauf, bin ich gespannt auf die nächste Folge.
Genau, also man könnte, arbeitsrechtlich könnte man vielleicht so sagen, ich versuche es gerade nochmal zu konstruieren, dass Peavy irgendwie so in so einer Streitsituation sagt, ich bin zwar nicht immer zu allen meinen Arbeitszeiten anwesend, aber bei mir stimmt wenigstens die Bilanz des Medizinschranks.
Ja, genau. Ja. Und dann sagt Christian nur, ja, das ist ja auch einfach, du hast ja auch nicht so viele bei dir, du bist ja eher die Mathe und dann gibt es so eine ganz komische Diskussion.
Ja, oder Christian kommt sofort in Erklärungsnot. Was willst du damit sagen? Das nimmst du sofort zurück? Das war nur einmal?
Genau. Ja, das sich selbst enttarnende, der selbst enttarnende Täter.
Genau, so wie damals, wie hieß sie, hat hier irgendeiner den und den gesehen? Also ich nicht. Friederike Kempter hat die gespielt. Ich komme auch nicht mehr auf den Rollennamen jetzt.
Ja, aber ich weiß noch welche. Ja.
Na gut.
Ja, na sehr dann. Schön.
War freuen doch toll.
Freuen wir uns nächste Folge. Ich war auch gespannt, wie wir diese Folge jetzt sozusagen hinbekommen, weil ich so dachte, vielleicht ist dadurch, dass wir nicht so viel über Charakterentwicklung und sowas reden, dachte ich, vielleicht wird's kürzer, aber wir kommen in unseren Flow.
Gut.
Habt eine schöne Woche. Also sowohl du, Martin, als auch unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet gesund und bis nächste Woche Donnerstag.